Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Zuriga, der Espressomaschine aus Zürich für richtig guten Kaffee zu Hause.
NZZ Akzent. Wenn man sich vorstellt, man läuft auf einer Straße und plötzlich hält neben einem ein Auto und vermummte Männer springen raus und zerren dich ins Auto rein, oder auch man liegt zu Hause im Bett in seiner Wohnung und plötzlich hämmert einer an die Tür und man wird festgenommen. Leon, du hast jemanden getroffen, der ja, so oder so ähnlich wohl vom russischen Geheimdienst festgenommen wurde.
Nach meinem Kenntnisstand wurde er auf dem Fahrrad festgenommen in einem Stadtpark in St. Petersburg, da wo German Moisches, so heißt er eben, wohnt. Und das war Ende Mai 2024. Er ist ein deutsch-russischer Doppelbürger.
Die Festnahme war ziemlich hart. Die ganze erste Zeit, vielleicht die erste Stunde, zwei, danach habe ich aber eigentlich schon mich beruhigen können. Ich durfte telefonieren, ich durfte meine Familie informieren. Es kam ein Pflichtanwalt, der sich auch tatsächlich versucht hat, zumindest meine Rechte zu erklären.
Er sagt, es war hart, dennoch hört es sich im Moment auch nicht an, als hätte er eine enorm schlimme Zeit gehabt.
Ja, wenn man ihn so reden hört, dann kann man das auf jeden Fall so sagen. Aber wir dürfen davon ausgehen, dass es da schon auch schlimm gewesen sein wird. Aber wir sehen schon hier an seinem Fall bzw. an seiner Geschichte, da gibt es einige Fragezeichen.
Im Mai 24 wird German Moisches in Russland vom Geheimdienst gefangen genommen, weil er ein Landesverräter sein soll. Aber inoffiziell gibt es womöglich ganz andere Gründe, sagt Redaktor Leon Igel. Er konnte Moisches treffen. Ich bin Simon Schaffer. Ein Mann voller Fragezeichen also. Bevor wir darauf eingehen, wo triffst du ihn? Also wie ist diese Begegnung?
Ich habe German Moisches mit einem Kollegen, mit Peter Fischer, zusammen besucht in einer Wohnung in der Schweiz in der Nähe von Zürich. Moisches ist Ende 30 und er will seine Geschichte erzählen. Und deswegen haben wir uns auch mit ihm getroffen. Und Moisches stellt dann auch eine Flasche Wodka auf den Tisch. Das ist ein Zeichen von Höflichkeit, von Freundlichkeit, auch irgendwie von Freundschaft. Also es soll eine angenehme Gesprächsatmosphäre schaffen. Und das hat es auch, denn natürlich haben wir da auch mitgetrunken.
Oh, ihr musstet ja fast.
Wir mussten fast, nein, man muss natürlich gar nichts. Aber es ist natürlich auch total unhöflich, da dann abzulehnen. Aber ich durfte auch irgendwann Nein sagen. Sonst würden wir hier vielleicht sonst nicht stehen.
Okay, aber er hat kräftig zugelangt in dem Fall. Was hat das mit ihm gemacht oder wie hat er sich generell verhalten?
Ja, das ist total spannend. Also Moisches war total offen und gleichzeitig auch wiederum verschlossen. Mhm. Ich habe das zum Beispiel daran festgemacht, im Gespräch hat er oft weggeschaut. Also wir hatten oft keinen Augenkontakt. Er hat quasi suchend im Raum herumgeschaut, als würde er da eine Antwort suchen, die er eben nicht findet. Ich denke vor allem, wenn er über die Gefangenschaft spricht, über die Erlebnisse, die er im Lefertovo-Gefängnis gemacht hatte, in dem er inhaftiert worden war. Er sagt da ganz stark zum Beispiel, er wurde respektvoll behandelt. Die Beamten hätten ihm beispielsweise Kaffee und Whisky angeboten. Mhm. Also ähnlich wie, dass wir Wodka getrunken haben, immer als Zeichen des korrekten Verhaltens.
In dem Moment, wo er mir sagt, pass mal auf, du wirst Freitag deine Mutter umarmen, also lass dich nicht hängen. Ne? Macht er das nicht, weil ihm der FSB das angeordnet hat, sondern weil er ein Mensch geblieben ist.
Also er erzählt hier nochmal, wie ein Wärter im Gefängnis scheinbar eben Mensch geblieben ist und nett zu ihm war. Als Notiz, diese Töne, die wir hören und die wir gerade gehört haben, die stammen vom Schweizer Fernsehen SRF. Das hat ihn auch getroffen, so wie du. Aber bei eurem Treffen, da war es euch lieber keine Aufzeichnung zu haben. Warum?
Ja, ich habe nicht mal ins Spiel gebracht, aufzuzeichnen. Sobald wir aufzeichnen, verändert das die Gesprächsatmosphäre. Denn die Menschen wissen natürlich, dass sie aufgezeichnet werden und legen dann ihre Wörter auf die Goldwaage oder machen sich Gedanken. Das ist in diesem Fall natürlich noch umso wichtiger oder eklatanter, weil es hier ja um Worte geht, die Menschen in Gefahr bringen können. Mhm. Moisches wurde zum Gegner des russischen Regimes und wir wissen, dass dieses Regime im Ausland wirkt. Also nur weil ich im Westen nun bin, bin ich nicht geschützt vor dem Einfluss des Kremls. Mhm. Und es geht jetzt noch brenzlicher, das gilt eben nicht nur für Moschus selbst. Man könnte ja sagen, ja gut, dann bringe ich mich eben in Gefahr. Sondern das gilt auch für Freunde und Familie von ihm, die noch in Russland leben. Und zum Familie von Moschus muss man wissen, er ist in St. Petersburg Mitte der 80er Jahre geboren, also damals, als die Stadt noch Leningrad hieß. Er ist bei seiner Mutter und Großmutter aufgewachsen und 1995 ist die Familie nach Deutschland ausgewandert im Rahmen eines Auswandererprogramms für jüdische Sowjetbürger. Und da ist er 10 Jahre alt, er macht dann Abi, er studiert, er bekommt den deutschen Pass. Es ist spannend, Moschus hat Wohlstand bekommen, also das Versprechen des Aufstiegs hat in Deutschland geklappt, aber er hat seine Heimat nie vergessen oder ist gewissermaßen auch nie von ihr losgekommen, denn er liebt Russland. Ich habe Moschus zum Beispiel gefragt nach seiner schönsten Kindheitserinnerung und dann hat er von einem Ferienlager als Jugendlicher in Russland gesprochen, also Lagerfeuer, Mondschein, Schlafen bei den Mädchen im Zelt. Also das sind Erfahrungen, die viele von uns nachvollziehen können. Oder wir alle können das nachvollziehen. So der erste Schwarm, die erste Liebe. Das sind ganz, ganz starke Momente. Und die hat Moschus eben in Russland erlebt.
Und was macht denn Deutschland dann draus?
Moschus hat Jura studiert. Also er wird Jurist und er geht dann wieder als Erwachsener zurück nach St. Petersburg. Und wird ein Unternehmer. Er unterstützt Menschen, die nach Russland einwandern oder auswandern wollen und hilft ihnen dabei.
Okay, er ist ein Auswanderer, Einwanderer, Hilfsdienst.
Ja, ich meine, in Zeiten des modernen Arbeitsmarktes, internationale Ströme und so, ist das ein Service, der total nachgefragt ist. Auch für Expats im Westen ist es auch eine Dienstleistung, die existiert.
Okay.
Und dann kam Ende Mai die Verhaftung. Moschus will, wie er schon erwähnt, über diese Verhaftung gar nicht so wirklich sprechen, aber sie scheint brutal gewesen zu sein. Er hat mir im Gespräch gesagt, er hätte Spuren davon getragen. Wenn man dann nachfragt, wird er relativ schweigsam. Mhm. Aber er sagt auch, du bist im Gefängnissystem oder du bist im russischen Staatssystem gut aufgehoben, solange du kooperierst. Dann sind sie nett, dann hast du Kontakt zu deinen Verwandten, zu deiner Familie, dann passiert dir wenig. Aber nur dann, du musst eben kooperieren. Und genau das hat Moschus getan. Er hat das gestanden, was ihm vorgeworfen wurde.
Er hat alles gestanden. Was wurde ihm vorgeworfen?
Die Anklage ist Landesverrat, also Hochverrat. Mhm. Jetzt können wir fragen, warum, wieso, weshalb. Und Fragezeichen über Fragezeichen. Es ist Moschus nicht so ganz klar, sagt er. Es ist mir oder meinem Kollegen auch nicht so ganz klar. Moschus hat Musikabende veranstaltet. Also er
in St. Petersburg.
Er ist ein großer Fan der Kunst. Wir haben uns viel über Musik und Kunst unterhalten. Und bei diesen Musikabenden hat er auch verbotene Künstler eingeladen, also die eben nicht mehr auftreten durften in Russland. Das ist aber jetzt auch kein riesiges Staatsverbrechen. Also das ist, ja, er ist auch Mitglied einer oppositionellen Partei. Er ist international gut vernetzt. Aber gewissermaßen ist er arrangiert gewesen mit dem System. Also ich würde behaupten, dass er sich im Rahmen, in dem man sich bewegen kann, hat er sich bewegt und hat immer die Grenzen ausgetestet. Er hat sich auch für mehr Fahrradwege eingesetzt in St. Petersburg, also er ist gewissermaßen ein Fahrradaktivist.
Ein Veloaktivist, wie wir in der Schweiz sagen.
Hier waren wir mit dem indischen Generalkonsulat. Die haben uns gefragt, ob wir zum Nationalfeiertag so eine Fahrradtour für die und alle diplomatischen Vertretungen.
Ja, und einmal hat er, wie er hier eben erklärt hat, auch eine große Velofahrt für alle Botschaftsmitarbeitenden organisiert. Also viele verschiedene diplomatische Mitarbeiter.
Ah, okay, also Verbindungen zu Diplomaten. Das könnte es ja vielleicht auch gewesen sein. Und vielleicht, also
ja, Simon,
hier kommt der Gedanke, vielleicht war er ja doch ein Spion.
Ja, Simon, damit bewegst du dich jetzt genau in der Logik des russischen Regimes, die ihm sagen, okay, du hast Kontakt zum Ausland, du hast Kontakt zu Botschaftern, da musst du doch ein Spion sein. Man kann das so denken, man kann das ablehnen. Ich glaube, das würde ich jedem selber überlassen. Was Moschus mir erzählt hat, die Behörden, so sagt er, hätten ihm im Verhör dann schon geglaubt, dass er kein Spion sei. Am Ende bleibt er 2 Monate in Gefangenschaft. Mhm. Und dann kommt es zu einer möglichen Erklärung für das alles, aber nur vielleicht, denn es soll zu einem Gefangenenaustausch kommen.
Wir sind gleich zurück. Was ist der Unterschied zwischen einem Espresso und einer guten Tageszeitung? Wissen wir auch nicht. Aber wir wissen, dass Kaffee und Zeitung zusammengehören. Auch heute noch. Wir sind Zuriga und bauen hochwertige Espressomaschinen hier in Zürich. Jetzt mit Spezialangebot für alle Hörerinnen und Leser unter zuriga.com/nzz.
German Moisches sitzt also im Gefängnis. Er ist, wie gesagt, Doppelbürger. Warum ist jetzt dieser Gefangenenaustausch, hast du gesagt, die Erklärung?
Also ganz wichtig, es ist nicht die Erklärung. Es könnte eine mögliche Erklärung sein, aber wir wissen es nicht. Okay. Mhm. Moisches besitzt einen deutschen Pass neben dem russischen. Das heißt, auch eine ausländische Macht ist für ihn zuständig. Er hat Kontakt zu den Botschaften, wie schon erwähnt, und er ist auch jüdisch. Und diese drei Punkte machen ihn in dieser Logik des Gefangenenaustauschs sehr wertvoll. Und der Austausch findet dann am 1. August statt. Es ist nicht nur irgendein Austausch, es ist der größte Gefangenenaustausch seit Ende des Kalten Krieges. Moisches wird mit 15 anderen in Russland und Belarus inhaftierten Menschen gegen 8 russische Gefangene aus dem Westen ausgetauscht. Beide Seiten treffen sich quasi in Ankara am Flughafen, werden dann dort ausgetauscht wirklich und dann fliegt jeder quasi in sein Heimatland. Unter den Amerikanern war zum Beispiel Ivan Gershkovich, also der Journalist vom Wall Street Journal, ja, der da gefangen genommen wurde, das ging relativ stark durch die Presse. Mhm. Und 13 Menschen kamen eben nach Deutschland frei, darunter Aktivisten und eben auch German Moisches.
Das ist ein Austausch, was kriegt Putin dafür?
Putin kriegt dafür 8 russische Staatsbürger gefangen genommen in verschiedenen Ländern. Darunter auch Vadim Krassikow, der sogenannte Tiergartenmörder, der im Auftrag vom Geheimdienst FSB mitten in Berlin im Tiergarten einen russischen Dissidenten erschossen hat. Er wurde dann eben gestellt und rechtmäßig verurteilt und hat das deutsch-russische Verhältnis beschädigt.
Das heißt, dieser Vadim Krassikow war Putin wichtig?
Ja, also wir können ganz klar sagen, dass er ein gutes Instrument zur Propaganda ist. Nach dem Gefangenenaustausch landet dann die Maschine mit Krassikow in Russland und er wird von Putin am Flughafen empfangen und es gibt dann eine Umarmung. Also der Präsident zeigt sich hier ganz klar an der Seite von Krassikow, seinem Agenten, und das wird eben auch von russischen Fernsehkameras begleitet, also ein großes Propaganda-Instrument. Mhm. Er ist für Putin also sehr wichtig, er wollte ihn zurück. Mhm. Und deswegen nehme ich auch an, da war einfach Verhandlungsmasse nötig. Also für so einen wertvollen Gefangenen, den du haben möchtest, musst du auch was anbieten. Und es könnte sein, dass das eben zu Pech von Moisches wurde.
Wir wissen ja jetzt nicht, was wirklich der ausschlaggebende Grund war. Fakt ist aber, er ist gefangen genommen, er wird ausgeflogen und kann wahrscheinlich nicht zurück.
Er kann nicht mehr zurück.
Nie mehr, okay.
Wie? Also na, er hat keinen Pass. Und es wäre sehr gefährlich für ihn, zurückzugehen nach Russland.
Was macht das mit ihm? Weil er liebt ja Russland. Was macht das mit ihm? Also wie, ist er wütend? Ist er traurig? Wie war er?
Ja, das ist eine sehr gute Frage und es ist auch sehr schwierig zu antworten, weil ist er wütend? Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, nein. Ich glaube, er akzeptiert sein Schicksal ganz stoisch. Moisches will kein Opfer sein. Deswegen auch der Gang an die Öffentlichkeit und seine Worte. Also das gibt ihm gewissermaßen wieder Handlungsmacht zurück in einem System, in dem der Mensch eigentlich nur die Ohnmacht kennt. Denn der Staat in Russland kann eben in das Leben der Bürger eklatant eingreifen. Also etwas, was hier in der Schweiz nicht so geschieht. Und das muss man ertragen. Mhm. Herr Moisches hat dann begonnen, Freunde zu treffen in Israel, in UK und auch in der Schweiz. Hat er eben einen Freund und das war auch sein Ratschlag, geh doch an die Öffentlichkeit. Und wir haben uns deswegen auch in der Wohnung dieses Freundes getroffen.
Glaubst denn du ihm jetzt nach deinem Treffen mit ihm?
Also Moisches geht es darum, die Zwischentöne in so einem Konflikt darzustellen. Also alles jenseits dieses Schwarz und Weiß, jenseits dieser scheinbaren Sicherheiten und Klarheiten, die wir meinen zu haben. Mhm. Und das ist total authentisch. Und Moschus redet auch von einem neuen Russland. Also er liebt Russland. Mhm. Und weil er Russland so liebt und weil es seine Heimat ist, möchte er, dass es sich verändert. Um was es ihm ja wirklich geht, ist, dass wir auch hier im Westen auf die Menschen schauen müssen. Mhm. Also das System ist das eine. Aber dann gibt es ja die Millionen von Russen, die in diesem Land einfach leben. Mhm. Er kritisiert zum Beispiel die westlichen Sanktionen gegen Russen. Russen dürfen ja nicht mehr einfach frei reisen in den Westen. Mhm. Das ist ja aus westlicher Sicht total nachvollziehbar. Und sicherlich keine schlechte Entscheidung. Moschus sagt aber, so entzweien sich die Völker. Mhm. Und das spielt gewissermaßen in die Propaganda von Putin hinein. Und das nützt natürlich Putin.
Und das ist für mich auch wichtig, dass man im Westen auch merkt, also es ist nicht alles schwarz-weiß, nicht alles, was hinter der russischen Grenze ist, ist nur Feindesland.
Nicht alles hinter der russischen Grenze ist Feindesland. Du hast auch gesagt, er will Wandel, also ein neues Russland. Grob gesagt hat er wohl auch patriotische Gefühle, würde ich das jetzt mal nennen. Das ist dann natürlich Auslegungssache. Er hat Menschen bei der Einwanderung ja auch in dieses Russland geholfen. Und ein, zwei Dinge wissen wir einfach nicht. Was nehmen wir mit aus dieser Geschichte?
Ja, du sagst patriotische Gefühle. Also wir nehmen auf jeden Fall mit, dass wir zwischen Staat und Mensch unterscheiden müssen. Das ist quasi eine Binsenweisheit, aber sie gilt umso mehr für Staaten, in denen Regime an der Macht sind, denen wir aus westlicher Perspektive sagen müssen, dass das nicht gut ist. Und wir sehen hier auch, dass wir unterscheiden müssen. Die Geopolitik denkt sich die Welt als Verhandlungsmasse. Und auf der anderen Seite haben wir Menschen, die einfach ihren Alltag leben wollen, die sich an ihre Zeit im Ferienlager zurückerinnern. Und ich finde ganz interessant, wie wirkt sich denn das jetzt auf dieser untersten Ebene, auf dieser Ebene der Menschen aus? Was macht Geopolitik mit dem Leben der Menschen? Was wir bei Moschus sehen, er war sicherlich kein großer Regimekritiker, wahrscheinlich eher in der Soft-Variante. Er hat sich für Mervelo-Wege eingesetzt. Hat er vielleicht einfach Pech gehabt? Hat sich die Geopolitik, hat sich die große Weltpolitik in sein Leben geschlichen? Vielleicht, ja. Da kann ganz viel Schmerz, Kummer und Leid entstehen. Mhm. Und Moschus hat immer wieder von seiner Datscha gesprochen. Das Wochenendhaus im Grünen. Die Datscha ist vielleicht der russischste Ort in Russland. Man trifft sich dort zum Essen, zum Trinken, zum Diskutieren. Man verbringt da eine gute Zeit und da hört einem eigentlich niemand zu, außer die Bäume. Und Moschus sagt, er möchte dorthin zurück. Er möchte zurück zu seinem privaten Ort, aber er kann nicht mehr.
Danke, Leon, warst du da?
Danke auch.
Das war unser Akzent. Mein Name ist Simon Schaffer. Bis zum nächsten Mal.